Heute ist Freitag, der 12. Dezember. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Danach geht's nach Bulgarien, wo zehntausende Menschen den Rücktritt ihrer Regierung fordern. Und dann geht's noch weiter mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses in Berlin. Und dann die Good News, wie immer. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Berlin, aus dem Hotelzimmer. Ihr hört es vielleicht, die S-Bahn fährt direkt an meinem Fenster vorbei. Es könnte sein, dass zwischendurch mir ein paar Geräusche sind, aber das gehört dazu. Und das ist auch das Schöne an dem Podcast, dass er ja überall immer mit hin kann. Wir starten jetzt mit den News, auch wenn wir kurz vor Weihnachten sind. Man muss sagen, die weltpolitische Lage lässt uns trotzdem nicht in Ruhe. Wir starten in Venezuela, genauer gesagt vor der Küste von Venezuela. Dort haben die USA Mittwoch einen Öltanker beschlagnahmt und schon in den letzten Monaten haben die USA ja wiederholt Schiffe in der Region attackiert. Begründet wurde das alles mit einem angeblichen Drogenschmuggel. Die US-Regierung, der erklärt, sie hätten das Schiff angegriffen, weil es zu einem illegalen Netzwerk für sanktioniertes Öl gehörte. Außerdem soll es ausländische Terrorgruppen finanziert haben. Laut Justizministerin Pam Bondi wurde der Tanker für die Verschiffung von sanktioniertem Öl sowohl aus Venezuela als auch aus dem Iran genutzt. Und auch das Schiff steht laut den USA bereits seit mehreren Jahren unter Sanktionen. Es soll über 1 Million Barrel Rohöl geladen haben und war offenbar auf dem Weg nach Kuba. Ja, das US-Militär hat da unterstützt von der Küstenwache einen Beschlagnahmebeschluss durchgesetzt, und zwar vom FBI und dem Heimatschutzministerium. Das US-Verteidigungsministerium hat dazu Videoaufnahmen veröffentlicht und darauf sieht man, wie Soldaten sich aus Hubschraubern auf das Deck abseilen, ja, und das Schiff mit gezogener Waffe sichern. US-Präsident Trump bezeichnete den Tanker als den größten, der jemals beschlagnahmt wurde, und hat auch angekündigt, dass noch weitere Dinge geschehen würden. Details hat er aber nicht veröffentlicht. Ja, die Regierung in Venezuela, die ist nicht so begeistert davon. Die verurteilte die Aktion als dreisten Raubüberfall und einen Akt internationaler Piraterie. Sie hat angekündigt, den Vorfall vor internationalen Gremien thematisieren zu lassen. Ja, Präsident Maduro, der wirft der Trump-Regierung vor, dass die anhaltende Aggression nicht auf Migration, Drogenhandel oder Demokratie abziele, sondern es vielmehr um die Bodenschätze von Venezuela gehe. Dazu muss man wissen, dass Venezuela riesige Ölvorkommen besitzt und stark von Exporten abhängig ist. Die gleiche Meinung haben auch ExpertInnen. Die vermuten nämlich auch, dass die USA mit dem militärischen Druck ein größeres Ziel verfolge als nur den illegalen Ölhandel. Schon vor der Beschlagnahme des Öltankers hatte Trump nämlich erklärt, dass Maduro seiner Ansicht nach nicht mehr so lange im Amt bleiben könne oder auch wird. Und auch eine mögliche Invasion an Land von Venezuela hat er nicht ausgeschlossen. In Bulgarien gehen gerade zehntausende Menschen landesweit auf die Straße und fordern den Rücktritt der bulgarischen Regierung. Der Auslöser der Protestwelle, die vor 2 Wochen begonnen hat, war der umstrittene Haushaltsentwurf für 2026. Die Demonstrierenden kritisieren vor allem die geplante Erhöhung der Sozial- und Rentenbeiträge um 2 Prozentpunkte. Außerdem sollten neue Steuern für Unternehmen eingeführt werden. Und auch für die BürgerInnen waren höhere Abgaben vorgesehen. Und gleichzeitig sollten die Ausgaben für Verwaltung und Polizei steigen. Die Regierung zog den Entwurf nach Protesten und Krawallen am Parteizentralen zurück. Und sie haben auch versprochen, bis zum Jahresende neue Vorschläge vorzulegen. Ja, das hat den Demonstranten allerdings nicht gereicht. Der eigentliche Kritikpunkt ist nämlich das korrupte System und die politischen Machtstrukturen. Die Wut richtet sich insbesondere gegen das System, das mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bojko Borisov und dem sehr einflussreichen Unternehmer und Abgeordneten Delian Pevski verbunden wird. Pevski, der selbst von den USA und Großbritannien wegen Korruption sanktioniert wurde, gilt als äußerst umstritten. Ja, früher war er Oligarch, also ein sehr reicher Unternehmer mit politischem Einfluss und Medienchef. Daneben soll er die Justiz, den staatlichen Sicherheitsapparat und mittlerweile auch die Regierung weitestgehend unter seine Kontrolle gebracht haben. Politikexpertinnen, die sehen Pevski als den kommenden Mann in Bulgarien und Strippenzieher, der hinter dem umstrittenen Haushaltsplan steckt. Der offiziell amtierende Ministerpräsident Rosen Scheljaskow soll dagegen kaum Einfluss haben. Auffällig ist auch der hohe Anteil junger Menschen, die an den Protesten teilnehmen. Viele von ihnen gehören der Generation Z an, also sind sehr jung im Gegensatz zu mir. Sie sind wütend, weil sie in ihrem Heimatland keine Zukunft sehen und das Gefühl haben, die Politik behandle sie wie Tiere. Die Demonstrierenden fordern, dass Borisov und Pevski vor ein unabhängiges Gericht gestellt werden. Ja, dadurch steht die pro-westliche Minderheitsregierung, die auch erst seit Januar 2025 im Amt ist, unter wirklich großem Druck. Gestern musste sie sich bereits zum 6. Mal in diesem Jahr ein Misstrauensvotum im Parlament stellen. Und zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme ist das Ergebnis noch nicht bekannt gewesen. Der Druck war allerdings so groß, dass Regierungschef Schaljaskow als erster aus der Regierung am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Da ist weiterhin einiges los in Bulgarien. Aber auch bei uns ist einiges los, wenn wir zum Beispiel mal in den Koalitionsausschuss schauen. Beim Koalitionsausschuss, da handelt es sich ja um ein Gremium, in dem die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammenkommen und über aktuelle Themen diskutieren. Bei der letzten Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwoch standen Tempo und Modernisierung im Mittelpunkt. In den Anfang der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses, da hören wir jetzt mal rein.
Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und vielen Dank für Ihr Interesse. Über die Beratungen und Beschlussfassungen des Koalitionsausschusses gestern Abend. Dies war jetzt der 7. Koalitionsausschuss der Regierungskoalition. Wir beschließen damit ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr 2025. Mit dem gestrigen Koalitionsausschuss setzen wir die umfangreichen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung erfolgreich fort. Ich gebe einen kurzen Rückblick.
Ja, und diese Entlastungsmaßnahmen, die schauen wir uns also auch mal ein bisschen genauer an. Nach stundenlangen Beratungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich der Koalitionsausschuss nämlich auf das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz geeinigt. Was das genau heißt? Ja, die Koalition will den Ausbau der Infrastruktur drastisch vorantreiben. Konkret sollen etwa der Ausbau von Autobahnen und Schienennetzen und die Elektrifizierung von Bahnstrecken und Brückenreparaturen als überragendes öffentliches Interesse eingestuft werden. Laut Bundeskanzler Friedrich Merz bedeutet das einen Qualitätssprung, der es ermöglichen soll, wirklich schnell zu bauen. Ja, um das alles erreichen zu können, plant die Koalition, das Umweltverbandsklagerecht einzuschränken. Merz erklärte, Naturschutz, das sei zwar weiterhin wichtig, dürfe aber dringend notwendige Vorhaben nicht durch endlose Verfahren blockieren. Einwendungen sollen dadurch bald nur noch berücksichtigt werden, wenn die betroffene Person oder Organisation bereits während des Verwaltungsverfahrens aktiv beteiligt war. So will die Regierung verhindern, dass nachträgliche Verfahren genutzt werden, um Projekte zu verzögern. CSU-Chef Markus Söder lobte insbesondere den Abbau von Bürokratie und überzogenen Regelungen beim Umwelt- und Artenschutz. Ja, und laut Söder soll das dann auch sicherstellen, dass Investitionsmittel schnell auf die Straße kommen. Kleinere Projekte wie die Elektrifizierung von Bahnstrecken unter 60 Kilometern Länge sollen sogar von der Umweltverträglichkeitsprüfung freigestellt werden. Die Koalition plant, den Gesetzesentwurf zur Infrastruktur bereits kommende Woche im Kabinett zu beschließen. Ich glaube, da können wir alle sehr gespannt auf die Diskussion im Plenarsaal sein. Ein weiteres zentrales Ergebnis ist die Abschaffung des umstrittenen Heizungsgesetzes. Ja, ihr erinnert euch alle noch daran, das als Heizungsgesetz bekannt gewordene Gebäudeenergiegesetz der früheren Ampelregierung soll durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz ersetzt werden. Das neue Gesetz soll im kommenden Jahr erarbeitet und beschlossen werden und das zielt dann darauf ab, die Modernisierung im Gebäudesektor technologieoffener, flexibler und einfacher zu gestalten. Darüber hinaus wurde auch über die Bürgergeldreform gesprochen. Die soll bald in eine neue Grundsicherung umgewandelt und schon in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Da gab es allerdings Streitigkeiten zwischen Union und SPD über die sogenannten Komplettsanktionen, also für JobverweigerInnen, dass es dann gar kein Geld mehr gibt. Da zeigte sich Arbeitsministerin Baerbel-Bass aber ganz zuversichtlich, dass es da eine Einigung gibt. Und zum Ende des Jahres hat der Ausschuss dann noch eine Jahresbilanz gezogen. Die fällt laut ihnen selbst über sich selbst positiv aus. Der Kanzler Merz hat gesagt, wir hatten hier eine gute Zusammenarbeit. Wir haben viele Entscheidungen getroffen, Wirtschaftswachstum war wirklich on fire und die Modernisierung des Sozialstaats, da haben wir auch einiges zu beigetragen. Tja, man kann sich immer selber loben, das widerspricht allerdings so ein bisschen der Prognose der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute IFU und dem Institut für Weltwirtschaft. Die haben nämlich gestern bekannt gegeben, dass sie ihre Wachstumsprognose nach unten korrigiert haben. So geht das IFO-Institut etwa davon aus, dass die Wirtschaft nächstes Jahr um nur 0,8% wachsen wird. Grund dafür sind zum Beispiel bürokratische Hürden und die Zögerlichkeit der Wirtschaft in Deutschland am Strukturwandel. Und auch die US-Zölle spielen dabei eine Rolle. Ob und wie die Entscheidungen von Merz' Regierung dem entgegenstehen können, das werden wir dann wohl im nächsten Jahr sehen. Wir brauchen Sie die Good News. Die britische Künstlerin Nina Kalu hat den Turner-Preis 2025 gewonnen und damit auch Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal wurde eine autistische Künstlerin mit Lernbehinderung mit dem wichtigsten britischen Kunstpreis ausgezeichnet. Kalu, die arbeitet seit vielen Jahren an wirklich farbstarken Skulpturen und Zeichnungen und man kann da Stoffbahnen sehen, Klebeband, Folie, Seile, all das wirkt da irgendwie mit und zeigt ein freundliches Wesen, das sich durch den Raum bewegt. BesucherInnen reagieren oft sehr emotional auf ihre Arbeit und viele sagen auch, die Kunst, die würde sie regelrecht abholen und ihnen Energie geben. Weil Kalu selbst nur schwer sprechen kann, nahm ihre künstlerische Assistentin die Glückwünsche entgegen. Sie betonte, wie lange und wie hart Kalu schon arbeitet und dass sie trotz vieler Hürden ihren ganz eigenen Stil gefunden hat. Und das ist ein richtig wichtiges Zeichen für die Kunstwelt, für mehr Inklusion. Und viele hoffen nun, dass Kalu durch diese Auszeichnung noch ein größeres Publikum erreicht. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch ihre Sachen auf jeden Fall im Internet anzuschauen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.